Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Ich bin in Dortmund, dreitägiges Seminar und habe ich jemand sehr Spannendes kennengelernt, nämlich den Marcel Engel. Hallo Marcel.
Hallo, grüßt euch.
Ja, stell dich nochmal bitte ganz kurz vor, was du so machst.
Ja, also ich bin tatsächlich the real one, der Tatortreiniger. Seit 25 Jahren reinige ich Tatorte. Ich habe damit irgendwann mal zufällig begonnen. Durch einen Leichenfund in einem Auto, Abschleppdienst habe ich damals gehabt und habe den Wagen kaufen wollen und bin dann damit auseinandergesetzt worden, dass ich dieses Leichenfundauto reinigen musste. Ich hatte keine Ahnung, wie man das macht, habe mich einfach dran getraut. Es war eine Mammutaufgabe, bin aber trotzdem gut aus der Sache rausgekommen und habe dann später so gemerkt, dass das eine Sache ist, die ich eigentlich zukünftig auch beruflich in der Form umsetzen möchte.
Das wäre jetzt meine erste Frage gewesen, wie kommt man denn zu so einer Geschichte? Man muss ja vermutlich schon im Reinigungsbereich irgendwie drin gewesen sein zu dem Zeitpunkt.
Überhaupt nicht.
Okay.
Also ich bin da ein kompletter Quereinsteiger und dieses Crime-Scene-Hype, den man heute so hat und durch die Serie der Tatortreiniger und auch für andere, das gab es ja früher gar nicht. Ja. Also ich habe mir da mal erklären lassen von einem Gebäudereinigungsmeister, den ich heute eingestellt habe, dass das früher schon eine Mammutaufgabe war, einen Leichenfund zu reinigen, weil im Grundsatz gibt es ja viele Probleme, jetzt nicht nur das Bereinigen, die Verunreinigungen sind das kleinste Problem, die Gerüche sind eigentlich das üblere an der Problematik. Und also früher waren das Komplettsanierungsfälle, hat unglaublich viel Geld gekostet, Eigentümer, und heute gibt es da halt super, super Wege und da haben wir auch ein paar schöne Sachen mit auf den Weg gebracht.
Okay, du hast dich auf diesen Bereich ja spezialisiert, also Tatort, und hast noch andere Spezialreinigungsschiebe. Was macht ihr denn noch außerdem?
Ja, also wir sind absoluter Nischenanbieter eigentlich, also alles, was keiner machen möchte oder aber was recht gefährlich ist, also einen hohen Arbeitsschutz bedeutet, das bieten wir am Markt an. Das, um jetzt zum Beispiel mal ein paar Dinge zu nennen, wir neutralisieren chemische Stoffe. Mhm. Drauf gekommen bin ich durch Stinkstoffanschläge. Okay. Heißt, seitdem das Internet eigentlich ermöglicht, alles zu kaufen, ist unter anderem auch buttersäurefrei verkäuflich, offiziell im Rahmen von Maulwurfvergrämungen und anderen Geschichten, die man damit als Privatmann umsetzen kann. Ja. Und also ich habe dann irgendwann gemerkt, das ist ein Markt. Wir haben uns darauf unter anderem spezialisiert, Buttersäure zu neutralisieren. Und dann haben wir durch diese Werbung auch andere Anfragen bekommen im Leistungssegment von chemischen Dekontaminierungen. BASF ist unser Kunde, Bayer and so on. Die haben alle schon irgendwo mal einen Auftrag bei uns platziert. Haben natürlich ihre eigenen Spezialisten, aber irgendwo über Umwege und Subunternehmer kommen wir dann da doch rein. Ja. Und ja, das sind so einige der Segmente, unter anderem Asbestbeseitigung, das ist auch ein Thema bei uns. Und jetzt Messi-Wohnungen ist auch ein großes Thema, da sind wir sogar so weit, dass wir Leute ein bisschen psychologisch noch auf die Sprünge helfen, weil das ein echtes Problem ist, weil wir oftmals die Kunden zwei-, dreimal im Leben begleiten müssen. Ja, also das sind so vier Themen von circa 50, die wir anbieten.
Okay, du sagst jetzt schon Arbeitsschutz. Das ist ja auch eine heikle Geschichte für die Mitarbeiter von euch, aber jetzt auch für Leute, die jetzt in diesen Bereichen dann tätig sind, zum Beispiel jetzt im Bereich Security oder egal wer. Wie kann man sich denn vor sowas schützen? Weil wenn ich jetzt hier Asbest im Haus habe, ich kriege das ja gar nicht mit.
Also im Grundsatz brauchst du ja dafür erstmal einen Sachverständigen. Der muss ja erstmal klassifizieren, hast du tatsächlich eine exponentielle Gefährdung, also eine Aufnahme des Asbests in Räumlichkeiten, beziehungsweise dass der Asbest an die Räumlichkeit, an die Raumluft abgegeben wird und dafür erstmal für uns eine Gefahr darstellt. Ja. Wir kommen eigentlich erst dann immer, wenn wir entweder durch den Auftraggeber klar signalisiert bekommen haben, hier ist Asbest, bitte sanieren, oder aber wir bieten auch diese Sachverständigenleistung an und das Gefährdungspotenzial bei gebundenem Asbest ist ja nicht so groß, gehend null. Ja, wichtig und gefährlich wird es ja immer nur dann, wenn man den Schadstoff nicht kennt, wenn man jetzt im Deckenbereich einen Wasserschaden hat, ein Handwerker arbeitet dort und würde sich durch das Freisetzen der Fasern, weil er was rausschneidet oder entfernt, rückbaut, praktisch wirklich gefährden. Und dann ist auch die Räumlichkeit als Gesamtes richtig kontaminiert. Dann wird es gefährlich.
Okay. Jetzt haben wir zum Beispiel Sicherheitsmitarbeiter mit sehr vielen Leuten zu tun, da fasst man welche Klinken an, Treppengeländer, was auch immer. Was kannst du denn da für Tipps geben, wie man sich da jetzt schützen kann, bevor man hier irgendwas in Anführungszeichen kriegt?
Ja, also die sogenannten Keimfallen, die sind natürlich ein Riesenthema. Ja. Wir müssen uns immer bewusst sein, dass ja das Anfassen von Gegenständen gar nicht das Problem darstellt. Man nennt es eine fäkal-orale Übertragung. Das heißt, der Keim gelangt ja erst immer dann in unseren Organismus, wenn wir ihn irgendwo fäkal-oral aufnehmen. Das heißt, sprich, und das ist das Problem bei uns Menschen, wir haben halt eine gewisse Verhaltensweise und greifen uns mehrfach am Tag ins Gesicht. Das Verhalten rührt ja daher, dass wir uns beruhigen und die Nervenpunkte, die jetzt am Gesicht, am Kinn, bei Frau am Dekolleté, an den Ohren und hinterm Nacken sitzen, dass die einen chemischen Prozess, einen biochemischen Prozess bei uns auslösen und wir das im Unterbewusstsein machen. Immer. Jeder. So, und dann wird es halt problematisch, weil wenn wir dieses Verhalten, was wir nicht abstellen können, in solchen Arbeitsbereichen mit deren Gefahrquellen positionieren, beziehungsweise nicht positionieren, sondern wir das ganze Problem dadurch praktisch verstärken, indem wir unser normales Verhalten nicht abstellen können, dann stellt das natürlich einen Gefahrenfaktor dar, der nicht zu kalkulieren ist. Jetzt raten wir dazu tatsächlich für Sicherheitsbeamte oder oder bei solchen Bedingungen ihrer Arbeitsplatzvoraussetzung mit Handschuhen zu arbeiten. Okay. Das ist ein ganz einfaches Mittel. Ja. Das sieht zwar vielleicht bei dem einen oder anderen dann erstmal freaky aus, mag auch auf die Ablehnung der Kollegen stoßen, aber es gibt ja einen ganz klaren und sichtbaren Grund dafür, warum man das macht. Und das muss man auch nicht immer machen. Ich meine, es gibt eine höhere Keimbelastung von krankheitsbildenden Keimen, wobei der Keim immer als krankheitsbildend beschrieben ist. Das ist ja der Ausdruck dafür. Da ist es schon so, dass man meines Erachtens nach die Herbstzeit und die Winterzeit, wo unser Immunsystem aus natürlichen, auch wieder biologischen Kreisläufen heraus schwächer ist, da muss man halt mehr drauf achten. Ja. Das hilft schon mal unheimlich viel. Ja. Und eigentlich müsste man noch mehr trainieren, auf der Arbeit gewisse antrainierte Verhaltensmuster zu ändern. Ja, ja. Das wäre meines Erachtens nach gerade so für Sicherheitsbereiche und Beamten oder Beamten, Mitarbeiter, die dort arbeiten, der richtigere Ansatz. Also Arbeitsschutz sollte da eigentlich mit einem Training beginnen, Gefahren zu kennen und mit diesen anders umzugehen, ohne wieder die Verantwortung abzugeben, zu sagen, oh, jetzt habe ich Handschuhe an, weil gleichwohl hast du ja das nächste Problem, hast du einen Handschuh an und änderst nicht dein Verhalten mit dem Griff ins Gesicht, hast du dasselbe in grün. Ja, ja. Das heißt, das ist eigentlich dann nur so ein Schutz, den es nicht gibt, der sich eigentlich nur für uns im Kopf dann aufgebaut hat. Also dementsprechend Verhaltensänderungen im Arbeitsbereich, das ist der richtige Punkt.
Also am besten Motorradhelm aufsetzen, kann man sich ja nicht ins Gesicht greifen.
Ganz genau. Ja, das wäre natürlich eine ganz, ganz, ganz effektive Maßnahme. Ja, ja. Sieht halt komisch aus, ne? Wenn dann alle wie Lord Helmchen rumlaufen.
Ganz genau. Gut, jetzt gibt es ja noch eine Spezialvariante. Wir haben ja im Bereich Security im Moment viele Bewachung von Asylantenheimen.
Ja.
Und die bringen jetzt ja wieder Keime mit, die bei uns in Anführungszeichen unbekannt sind, die unser Immunsystem überhaupt nicht bearbeiten kann. Das ist natürlich nochmal eine höhere Stufe der Gefahr.
Ja, also wir arbeiten ja auch viel für die Bundespolizei und für andere Polizeireviere, wo die sogenannten Gäste nach Transport auch ein neues Problem darstellen. Also wir haben zum einen Krankheitsbilder, wie du das eben schon beschädigt hast, die es bei uns eigentlich gar nicht mehr so gab.
Ja.
Und vor allen Dingen auch die parasitären Befälle.
Okay.
Die sind viel mehr geworden, also Wanzen, Flöhe, Problematiken und so weiter. Da muss man natürlich wirklich drauf achten. Erkennen kann man das mit verschiedenen Hilfsmitteln. Da gibt es Dinge am Markt. Bei Wanzen zum Beispiel hat man einen Transport. Da gibt es ganz einfache Luminole mittlerweile im Produkt. Das haben wir auch jetzt gerade am Markt platziert. Damit kannst du feststellen, ob dort in dem Fahrzeug beispielsweise und in dem Aufenthaltsbereich des Betroffenen oder des vermeintlich Erkrankten, Infizierten oder Befallenen da sich im Nachgang eine Problematik darstellt. Also solche Produkte gibt es, die sind auch absolut bezahlbar und natürlich je nachdem auch sehr sinnvoll.
Mhm. Ja? Also es geht dann so in den Kammerjägerbereich rein, oder?
Genau, ganz genau. Das ist so der Kammerjägerbereich. Bei den Keimen, bei den Bakterien, Viren, ja, muss man darauf achten. Der Umgang als solches, auch mit teilweise ja, jetzt den Transporten und so weiter, das ist ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben bei der Flüchtlingswelle die Bundespolizei begleiten dürfen in Form von Desinfektionsmaßnahmen nach Grenzabholung und Umverteilung in die jeweiligen Hilfszentren, Auffanglager, wie auch immer. Und das war ein spannendes Thema für uns auch in dieser Masse und Menge. Und wir haben teilweise in den Fahrzeugen auch eine Validierung vorgenommen, das heißt vorher, nachher, also die Keimbelastungen, die wir dann mit der Desinfektionsmaßnahme aufgelöst haben, auch nachgewiesen, dass es erfolgreich war. Und bei den Abstrichen, die wir genommen haben, bei der Probennahme und Laboreinsendung auch ja, tatsächlich wieder diese erhöhten Keimbelastungen erst festgestellt.
Gut, also jetzt halten wir mal fest für die Sicherheitsmitarbeiter. Man sollte also darauf achten, dass er sich nicht ins Gesicht langt. Also Stichwort Nase bohren, in den Zähnen rumbohren. Erstmal davor die Hände waschen. Jetzt gibt es ja so verschiedene Tipps, wie man Hände wäscht. Dann stehen wir 30 Sekunden. Ist das was von der Zeit oder ist das, wie ich es richtig mache? Was ist da zu achten?
Also das Händewaschen, genau. Der tatsächliche, also Desinfektionsprozess, das ist ein schönes on top obendrauf, aber 98% der Keime beseitigen wir nun mal eben mit dem Händewaschen. Und da darf man wirklich sagen, die Dauer ist nicht das Entscheidende. Die Intensivität, die Kraft, das richtige, die richtige Wassertemperatur, Eiweißfehler, Fettfehler und natürlich auch ein geeignetes Reinigungsmittel. Das ist ganz wichtig. Das richtige Abtrocknen später trägt auch nochmal dazu bei, diesen Prozess zu optimieren. Das wird auch, da wird auch sehr häufig geschludert. Und,
wenn alle dasselbe Handtuch nehmen, ne?
Genau, alle dasselbe Handtuch nehmen als Beispiel. Ja, das ist dann die Einwegware schon zu bevorzugen. Ja. Und die Trockner selber, also diese Keimschleudern, das kommt natürlich auch da immer drauf an, wie die gepflegt werden. Ja, weil im Grundsatz stellen die erstmal gar kein Problem dar und sind nicht schlechter wie ein Papierhandtuch. Das ist zumindest meine persönliche Meinung dazu. Und also das richtige Händewaschen ist kein direkter Zeitfaktor, sondern die Bewusstheit beim Händewaschen auch da wieder ganz wesentlich.
Darauf zu achten. Okay, ja, wir haben ja unser Interview angefangen mit diesen Tatort-Reinigungsgeschichte. Erzähl doch da noch ein bisschen was. Sind es dann mehr so als Leide-Mod-Opfer oder sind es dann welche, die seit 3 Monaten in der Wohnung liegen oder beides oder wie werden da beauftragt?
Ja, also die Auftragssituationen sind eigentlich alle, die du eben schon genannt hast. Ja. Es gibt auch manchmal der Tatort, es ist nicht zwangsläufig mit einem Tod verbunden. Das sind oftmals auch Unfälle. Wir werden zu Verkehrsunfällen gerufen. Okay. Das auch immer häufiger, weil man diesen Voyeurismus etwas unterbinden möchte und da ein bisschen den Brand löschen möchte vor Ort praktisch, dass man diese Überbleibsel dann tatsächlich heute entfernt. Ob das jetzt vom Desinfektions- und Reinigungsprozess wirklich erforderlich wäre, das ist der eine Punkt in vielen Fällen sehr wohl, da ist es sowieso berechtigt, aber das macht man immer häufiger.
Ja.
Und wir haben auch Beziehungsdramen, wir haben auch manchmal einfach nur Missverständnisse, was eigentlich ein Tatort darstellt. Also auch das gibt es tatsächlich. Dazu vielleicht mal am anderen Punkt mehr. Aber so dieses typische Leichenfund, vereinsamte Menschen mit einer langen Liegedauer, das ist ein häufiger Punkt, wo wir gerufen werden, weil es dann halt an die Grenzen von den Leuten stößt, die vielleicht im Reinigungssegment sowas noch mit abbilden können. Die Auftraggeber sind vielfältig, das ist die Wohnungswirtschaft, das sind die Hinterbliebenen, sind die Eigentümer von Objekten, also das ist ganz, ganz unterschiedlich.
Aber ihr kommt dann immer erst dann, wenn die Leichen schon weg sind, oder?
Das ist der Regelfall. Ja. Das gibt es selten anders, weil es gibt ja so einen gewissen Zyklus, ein gewisser Prozess, der da stattfindet, System, und der Prozess, ein System, was dahinter steht, also im Zweifelsfall Feuerwehr, Polizei, das sind die ersten an Ort und Stelle. Wenn Feuerwehr und nicht Polizei, dann kommt es nochmal drauf an, die kommen dann trotzdem meistens dazu. Es wird beim längeren Liegedauer immer festgestellt, handelt es sich um natürlichen Tod. Und dafür muss immer die Kripo vorher kommen und muss dann also wirklich auch feststellen, gab es da nicht tatsächlich ein Gewaltverbrechen,
was hinter dem.
Und das ist so der Werdegang. Wir kommen tatsächlich meistens erst dann, wenn der Leichnam eigentlich schon abtransportiert ist. Aber wir haben trotzdem noch,
reicht noch,
genug zu tun, was dann leider vom Verstorbenen als Biomasse übrig bleibt. Und das dringt halt auch überall ein. Ne?
Okay, so, hier werden wir jetzt gerufen, das Seminar geht gleich weiter. Du hast ja sicher da die eine oder andere lustige in Anführungszeichen Geschichte zu diesem Thema. Du hast ja auf der Nürnberger Sicherheitskonferenz da einen Vortrag zu halten, 15. Januar.
Ja, vielen Dank für die Einladung an der Stelle.
Sehr gerne. vielleicht mal eine Geschichte so als zum Teasern.
ja, also es ist zum Beispiel so, wir haben immer wieder natürlich auch mit Suizid zu tun.
Okay.
Und ich habe sowieso lange gehadert, ob ich überhaupt mit so einem Thema auf eine Bühne möchte.
Ja. Ja.
Ich muss auch dazu sagen, in diesem Gewissenskonflikt bin ich irgendwann dazu übergegangen und habe mich definitiv dazu entschieden, die Geschichten zwar zu bringen, aber die Charaktere, die Leute, die Personen, die Örtlichkeiten sind der Notwendigkeit entsprechend etwas abgeändert. Und wenn ich jetzt von Suizid rede, dann ist es ja erstmal ein grundsätzlich trauriges Ereignis für die Menschen, die es dann begleitet. Ja. Derjenige, der tot ist, der hat das Wertvollste weggeworfen, was er haben konnte. Das ist die Zeit auf diesem Planeten. Jetzt muss man nicht sehr spirituell sein oder an was anderes glauben. Ich habe da für mich meine persönliche Einstellung. Trotzdem ist es ja irgendwo eine Energie, die wir hier dann lassen. Und aus der Geschichte heraus, jetzt des Suizides, da werde ich auch nie drüber erzählen. Das möchte ich jetzt auch an der Stelle in dem Podcast nicht. Aber ich denke mir, was ein wichtiger Punkt ist, dass wir vielleicht immer mal wieder in eine Selbstreflexion nach so einer Geschichte gehen sollten, was wir denn aktuell immer mit unserer Zeit auf dem Planeten anfangen.
Ja, ja?
Also absolut. Du bist ja und wir sind zwei sind ja hier auf dem Seminar, um etwas Neues zu machen, um uns weiterzuwickeln, um einfach nicht die Zeit stillstehen zu lassen und schon gar nicht darüber zu sinnieren, was denn alles so schlecht auf der Welt ist, sondern was können wir dafür tun, dass es für uns in unserem Umfeld und vielleicht sogar weitergreifend irgendwo besser und schöner wird und wir eine schönere Selbstzufriedenheit haben können. Und wenn ich mir, wir räumen ja immer das komplette Leben des Menschen weg, wir bereinigen nicht nur die Überbleibsel des Leichnams, sondern es geht weiter darüber hinaus. Und ich bin ein sehr nachdenklicher Mensch und es hat mich oftmals sehr tief mitgenommen, was da so wieder diese Spirale, diese Abwärtsspirale war, die zum Beispiel zu einem Suizid geführt hat. Und auch die in unterschiedlichster, ob Erkrankung, psychologischer, körperlicher oder, egal was die tatsächliche Ursache darstellte, möchte ich, beziehungsweise werde ich dann auch auf der Sicherheitskonferenz nochmal ein bisschen tiefer ins Thema einsteigen. Selbstreflexion, nur allein um über einen oder anderen Punkt mal nachzudenken, weil wir leben jetzt hier und heute. Ja. Das macht's aus.
Ja.
Und da finde ich, da sollten wir einfach mal nicht alles jeden Morgen als selbstverständlich ansehen, dass wir funktionieren müssen, dass wir weiterkommen. Das ist ja alles nicht selbstverständlich. Ja. Man muss was dafür tun.
Ja.
Und jetzt auch in dem Sicherheitsbereich. Ich meine, gerade die Sicherheitsleute selber, die haben ja auch einen sehr harten Job. Die Branche ist hart.
Ja.
Die haben eine hohe Verantwortung, spielen sich in unterschiedlichsten Lohnsegmenten ab, wie bei unserer Branche auch.
Ja.
Und ich würde mal sagen, an der Stelle würde ich die Spannung einfach mal aufrechterhalten wollen und mit den tatsächlichen Geschichten dann nochmal viel mehr erzählen.
Okay. Ja, also ganz tolles Mindset. Noch eine Ergänzungsfrage. Habt ihr auch eine psychologische Betreuung für eure Mitarbeiter, wenn die dann da hinkommen?
Ja, also da komme ich jetzt mal zu so einem Thema. Ja, haben wir. Wenn es in Anspruch genommen wird, das ist nicht verpflichtend bei uns, aber wenn es in Anspruch genommen wird, sehr gerne, das bezahlen wir.
Okay.
Weil das einfach eine Pflicht, finde ich, von meiner Seite als Arbeitgeber, die Leute da auf den Stand zu halten im Kopf, dass sie überhaupt eine Chance haben, mit jemandem zu reden. Das wird aber bei uns mittlerweile ganz viel in Teamaufgabe.
Okay.
Also ich habe auch durch die Unternehmensgröße angefangen, Teams zu bilden. Die Teams müssen sich immer austauschen. Das ist manchmal lustig, manchmal weniger lustig. Die verarbeiten in der Gruppe selber Problematiken, die, glaube ich, ein Psychologe, ich will das gar nicht reduzieren, so ein Studium und die unterschiedlichen Qualifikationen eines Psychologen, aber ich glaube manchmal, dass die für die tatsächliche Thematik gar nicht so sensibilisiert werden können und dass man sich gar nicht vorstellen kann, wie unterschiedlich auch jeweils der Mensch das aufnimmt für sich.
Ja,
also unsere Tatortreiniger sind ganz unterschiedlich gestrickt, so sind wir Menschen halt alle. Und die psychologische Betreuung bieten wir an, haben aber festgestellt, dass die Gruppenarbeit viel mehr angenommen wird und dass das mittlerweile ein Pflichtprogramm bei uns ist.
Ja.
Und es gibt halt Dinge, die kann man nicht verarbeiten. Also Gewaltverbrechen mit Kindern brauche ich keinem weiter zu erzählen, kommt mir immer wieder die Gänsehaut. Ich habe das jahrelang selber gemacht, um meine Mitarbeiter gar nicht damit zu belasten. Und es ist was ganz Schreckliches. Ich bin vierfacher Familienvater, ich weiß, von was ich rede. Und das ist ein Thema, psychologische Aufarbeitung findet da bei uns in der Gruppe statt. Mit Leidensgenossen in Anführungszeichen. Job ist da nicht Leid, das wäre der verkehrte Ausdruck, aber mit Leidensgenossen in Form von den Machern, die das umsetzen.
Ja. Also ich kann es nachvollziehen. Ich hatte mal eine Zeit lang im Sicherheitsdienst auch in einem Krankenhaus gearbeitet und da war es für die Neuen was, Mutprobe ins Leichenschaus zu gehen, wo die Kinder liegen.
Ja.
Und ich habe mich dann mal gewagt und gesagt, ich tue mir das nicht an, weil dann habe ich irgendwelche Bilder im Kopf und laufe dann mit diesem Bild um, wenn es nicht sein muss. Also Marcel, ganz herzlichen Dank. Ich denke, es macht wirklich Sinn, sich das mal anzuhören auf der Sicherheitskonferenz, was du dazu erzählen hast. Noch zum Schluss ein Tipp für unsere Hörer.
Ein ganz, ganz wesentlicher Tipp und damit dann vielen Dank erstmal für das nette Gespräch. Lebe den Moment des Augenblicks.
Das sollte jeder mal selber drüber nachdenken.
Genau.
Marcel, ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Bis dann.
Bis dann.
Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.